und herzlich willkommen bei Glück trotz Kind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Schön, dass du heute reinhörst bei uns. Wir haben einen wahnsinnig spannenden Interviewgast, die wunderbare Birgit Viertelböck. Und ich freue mich jetzt riesig, mit dir das Interview zu teilen. Birgit ist ursprünglich promovierte und habilitierte Tierärztin und sie hat 4 Kinder, nur dass 3 davon am exakt selben Tag Geburtstag haben. Birgits Leben hat mehrere krasse Wendungen genommen und von denen erzählt sie uns im Interview. Heute arbeitet Birgit als Paarcoach und Energiearbeiterin in München. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und lebt mit ihm zusammen im sogenannten Nestmodell. Im Interview erfahrt ihr, wie Birgit ihre Schwangerschaft mit den Drillingen, die Geburt und die Zeit danach erlebt hat. Ihr erfahrt, welche Strategien sie in der Zeit mit den 4 kleinen Kindern hatte, um den Kinderwahnsinn zu überstehen und trotzdem Glück zu erleben. Ihr erfahrt, wie es kam, dass sie ihre Karriere als mehrfach ausgezeichnete Karrierefrau und Tierärztin an der Uni München hinschmiss und sie sagt, berufen wurde zum Paarcoach und zur Energiearbeiterin. Und schließlich und endlich erzählt sie, wie sie heute mit ihrem Ex-Ehemann und den 4 Kindern im sogenannten Nestmodell lebt. Ja, und welche Tipps sie für Mütter und Väter hat, Glück trotz Kind zu erleben. Ja, Birgit, ich freue mich total, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich bist du ein wahnsinnig spannender Interviewgast und ich freue mich jetzt riesig auf unser Gespräch.
Ja, danke dir, Olivia. Freue mich auch, dass du mich angesprochen hast und bin gerne bereit, irgendwie was Produktives und Kreatives zu eurer tollen Seite beizutragen.
Ja, ich kenne dich über meine Kollegin, über deine Schwester und ja, du bist für mich so faszinierend, weil du so ein wahnsinniges Schicksal beziehungsweise Leben bisher hattest. Schicksal klingt so komisch.
Ach du, ich rede auch immer von meiner Diagnose.
Du bist promovierte Tierärztin und hast insgesamt 4 Kinder und 3 davon, ja, sind Drillinge.
Genau, 3 davon sind genau gleich alt.
Genau, sind genau auf dem gleichen Tag gleich alt. Aber das ist noch lange nicht alles. Du hast so viel, du hast dich eigentlich praktisch nochmal komplett transformiert. Du hast, was du jetzt machst, ist nochmal was ganz anderes als Tierärztin sein. Aber ich möchte jetzt mal einsteigen an einem Punkt deines Lebens, der vor der Geburt deiner Drillinge liegt. Ich weiß noch genau, da haben wir dich gerade besucht. Du warst noch in der Wohnung hier in Kieferngarten bei München, hast gerade einen Sohn gehabt. Wie alt war der denn? Der war so...
Ja, warte mal, ja, eineinhalb oder so, eineinhalb, Viertel, sowas.
Genau. Und ja, du hast da in so einer Maisonette-Wohnung, die ich ganz toll fand, gewohnt und hast einfach immer schon so ein extremes Glück ausgestrahlt, hattest diesen einen Sohn und wir waren ab und zu klettern und ich wusste, du wirst noch ein Kind. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Wie ging es dir da? Was war da wichtig? Wie war dein Beziehungsstatus, deine Wünsche, deine Träume? Und wie ging es dann ganz konkret weiter?
Ja, oh Gott, ich mache jetzt hier eine kleine Zeitreise. Mit meinem ersten Kind, das war ein absolutes Wunschkind. Ich und mein Mann waren damals 10 Jahre zusammen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, warte mal. Nee, länger. Egal, spielt jetzt auch keine Rolle, lang. Und mein erstes Kind war für mich so der erste Einstieg in die Endorphinwelt einer Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte eine absolute schmerzfreie Geburt beim ersten Mal. Also die PDA saß perfekt. Ich habe nur irgendwie so einen Knödel gespürt, den ich jetzt irgendwie drücken sollte. Und dann habe ich ihn gedrückt und dann war er draußen. Also es war, also ich habe das mit einer Freundin geteilt damals und die hatte das Ähnliche. Und es war... eine gute Basis, aber jede andere Basis ist auch eine gute Basis. Und diese Endorphine, die das bei mir erzeugt hat, ich habe damals, glaube ich, irgendwie zu meinem Chef oder zu meinem, also ich bin in der Physiologie gewesen an der LMU, habe ich gesagt, also wenn es gelingt, diese Stoffe synthetisch herzustellen und an die richtige Stelle zu injizieren, dann ist es der nächste Sprung in der Evolution. Es muss so sein, weil das sind Drogen, die kann kein Mensch der Welt irgendwie erfinden. Genau, das war so dieser Hype bei meinem ersten Kind, war dann auch die volle Übermutter und nur ich konnte alles richtig machen und naja, und auf dieser Basis in einer guten Beziehung ist dann auch der Wunsch nach einem zweiten gereift. Wir haben dann zufällig auch sogar die Möglichkeit gehabt, eben ein Grundstück zu finden, ein Haus zu bauen, also für mehr Kinder war dann auch Raum, weil die Wohnung selber war relativ klein. Ja, und dann sind wir so in Phase 2, ja, wir werden wieder schwanger gekommen und dann habe ich halt einen Schwangerschaftstest gemacht, wie das halt so ist. Beim zweiten denkt man sich, na gut, okay, also so 6 Wochen danach, wenn du meinst, dann gehst mal zum Frauenarzt, weil da willst du das Herz schlagen sehen. Ja, und dann saß ich beim Frauenarzt. Und ich meine, ich bin ja selber Ärztin und kann dann einen Ultraschall schon beurteilen. Also wusste ich schon beim ersten Mal, wie es ausschaut. Und dann waren da plötzlich irgendwie viel mehr Fruchtblasen wie eigentlich so normal. Also nicht eine, sondern da waren halt viele Hohlräume. Und mein Frauenarzt, der war früher in Großhadern und hat viele Mehrlinge betreut. Also war es dann noch diese ganzen In-vitro-Fertilisationen mit, wo sie 5 eingepflanzt haben und was weiß ich. Also das machen sie ja, dürfen sie ja heute gar nicht mehr machen. Naja, egal, auf alle Fälle hat er gesagt, ja Moment, jetzt müssen wir mal nachzählen.
Oh Gott.
Und dann hat er nachgezählt und dann hat er 4 Fruchthüllen gefunden. Und in 3 davon hat das Herz geschlagen. Also, ja.
Oh Gott,
und ich saß, ich habe nur noch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich konnte gar nichts anderes mehr sagen, wie, ich glaube, ich habe auch dann angefangen zu heulen und was weiß ich. Und mein Gott, und dann kommst du auf die blödsinnigsten Gedanken, so von wegen, oh Gott, vielleicht werden sie ja noch einer weniger. Und Zwillinge, ach, wie soll ich denn Drillinge machen? Ich habe ja nur 2 Hände und 2 Brüste. Und wie soll denn das alles gehen? Ich meine, wie stillst du denn Drillinge?
Ich
weiß nicht, über die Szene aus, wie heißt der Film mit dem Arnold Schwarzenegger, wo er da so zum Mars fliegt? Wo diese Frau mit den 3 Brüsten ist. Und dachte, ich musste nur an diese Frau mit den 3 Brüsten denken, so eine Mutantenfrau. Ah gut, ich bin keine, ich habe es auch irgendwie mit 2 dann hingekriegt, aber ja, aber es sind so die Gedanken, die einem halt kommen. Es geht einfach nicht, es ist ja nicht physikalisch gar nicht möglich.
Ja.
Naja, und dann bin ich in so eine Schockstarre gefallen und habe zu meinem Mann damals gesagt, du Stefan, ich war jetzt gerade beim Arzt, aber ich kann dir das gar nicht am Telefon sagen. Du musst jetzt heimkommen, wir müssen jetzt darüber reden. Und er war total cool und hat gesagt, wir schaffen das schon irgendwie und haben dann in dieses Haus eben noch schnell einen Keller reingebaut. Also 10. April war meine Diagnose, deswegen sage ich, rede ich immer von meiner Diagnose. Dann haben wir halt irgendwie noch den Keller unten rein gebastelt, okay, weil wir jetzt 4 Kinder haben. Nicht nur 2, sondern 4 und da brauchen wir viel, viel Platz und Stauraum und keine Ahnung. Naja, 2 Tage später war der Keller geplant.
Und das war aber gerade noch so möglich.
Ja, das war gerade noch so möglich. Sonst hätten wir schon zum Bauen dann angefangen. Also wir haben dann auch, also in der Schwangerschaft quasi auch noch Haus gebaut. Im April wusste ich eben, dass ich schwanger bin. Termin war dann 21. November. Und ich wusste, dass ich ab August nicht mehr aufstehen darf. Also ich musste dann liegen, 2 Monate, also mindestens. Also ich bin dann 2 Monate gelegen. Und einfach um irgendwelche Komplikationen zu verhindern und dann war klar, okay, also Juni wird abgerissen, das war nicht klar, aber dann ab Juni haben wir es geschafft abzureißen und dann haben wir halt irgendwie alles, was wir halt irgendwie Fliesen aussuchen und wie das halt beim Hausbauen so ist, man muss sich ja irgendwie abstimmen, haben wir halt alles noch vorher gemacht, weil danach war ich nicht mehr transportfähig. Also ich bin dann nur noch zu meinen Frauenarztterminen liegend, hat mich damals mein Schwiegervater teilweise auch in die Klinik gefahren und da haben wir halt meine Vorsorgeuntersuchung gekriegt und dann war's das. Ja, und genau.
Wie war das denn damals für dich? Weil ich, so wie ich dich jetzt einschätze, als sehr aktive Frau, die auch einfach macht, du bist für mich so eine Macherin. Wie kannst du da 2 Monate liegen? Wie hast du dich da gefühlt in so einer Phase?
Also alle waren sie besorgt um mich, weil ja, und gesundheitlich und für die Frau ist es ja auch so eine Blasen. Ich habe gesagt, wenn mir jemand Drillinge schenkt, dann würde das, ich meine, es war ja keine künstliche Befruchtung. Mhm. Es war ja irgendwo eine Fügung. Dann wird das schon auch passen. Also das habe ich eigentlich schon immer. Und das ist, was ich auch vielen Leuten halt wieder an die Hand legen will, eben durch Meditation oder Yoga oder was auch immer, eine gesunde Beziehung. Einfach dieses Urvertrauen. Mhm. dieses Urvertrauen, das uns Frauen, das wir eigentlich erfunden haben, sage ich jetzt mal, aber das uns verloren gegangen ist. Und dieses Urvertrauen, wenn du hast, dann weißt du, egal was passiert, es wird gut werden. Und ich meine, mir sind natürlich auch Sachen passiert, die ich nicht so irgendwie auf meiner Wunschliste gehabt hätte. Aber auch da ist es so, wenn du sagst, okay, also ich sag zu meinen Klienten dann oftmals, also stell dir einfach vor, diese ganze Scheiße, die dir da passiert, das passiert ja jedem. Such dir mal Sandkorn aus dieser Scheiße raus, polier's, bis es hochglänzt und es dir, also es wunderschön ist, stellst ins Regal und denk dir, das war toll. Das ist ein tolles Sandkorn. Also sprich, was hat mir diese Erfahrung gebracht? Das ist viel, viel mehr wert, als in dieser Erfahrung zu bleiben. Also das sind ja dann diese Vergangenheitsgeschichten. Wenn man dann in der Vergangenheit bleibt, kann man nicht mehr in der Gegenwart leben. Weil dann hängt man ja in der Vergangenheit. Und ja, das war schon immer mein, also dieses Urvertrauen war einfach die große Basis, die ich damals, also ich weiß nicht, meine Mutter war total, oh Gott, Kind, wie schaffst du das? Und ich werde es schon schaffen. Und dann war für mich klar, okay, also die Kinder sind, ich meine, sämtliche Vorsorgeuntersuchungen sind dann super gelaufen, die sind wie an der Perzentile, also wie Einlinge an der Perzentile entlang gewachsen. Aha, okay, ja, und ab der 25. Woche muss ich liegen, hat mir mein Frauenarzt so gesagt, dann mache ich das auch, weil, ja, und dann habe ich noch Publikationen geschrieben und also so Laptop, ich war ja wie so ein Walfisch, ich war wie so ein gestrandeter Walfisch, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde es schade, dass ich nie meinen Bauchumfang wirklich gemessen habe, aber es war halt wie so ein Walfisch. Und dann habe ich viel gelesen und Fernsehen geschaut und einfach irgendwo das draus gemacht, was zum Drausmachen ist. Ich habe ja in der Zeit ja quasi schon meinen fast zweijährigen Sohn gehabt, der ging dann glücklicherweise schon in die Krippe, weil ich habe ja zwischen auch wieder zum Arbeiten. Meine Habil habe ich noch fertig gemacht, genau. So in der, ich weiß es nicht, 15., 16. Woche, wo ich ja schon aussah, als wäre ich in der 40. Weil mein Bauch ja exponentiell. Ja,
wenn die alle so gewachsen sind.
Ja, ja, die sind total. Also war ja exponentiell oder bis hoch 3 quasi gewachsen, der Bauch. Naja, und dann habe ich halt so vor mich hin. Genau, was ich noch erzählen wollte, mein Großer war in der Krippe und dann habe ich mir halt für den Nachmittag, weil ich konnte ihn ja nicht mehr holen. Also dann habe ich mir halt für jeden Tag jemand anderen organisiert, yeah, aus dem Verwandtschafts- und Freundeskreis, der mir meinen Sohn heimbringt. Und mit dem habe ich dann im Liegen gespielt. Da gibt es noch ganz tolle Fotos, wo ich mit ihm im Liegen lese, im Liegen, keine Ahnung. Ich bin halt, wie gesagt, der Walfisch. Das ist das beste Wild, das man sich vorstellen kann. Der am Strand liegt und ja, wartet, yeah, bis er gerettet wird.
Ja, ja. Wahnsinn.
Genau. Natürlich fehlen die Muskulaturen alles, aber yeah, es macht mich ja, also ich habe es einfach geduldet, ich habe gebrütet. Ich habe immer gesagt, ich brüte hier.
Ja, ja,
ja, genau.
Ich finde das Wahnsinn, weil du hast, also für mich selber wäre es wahnsinnig schwierig gewesen. Ich musste in keiner meiner 3 Schwangerschaften irgendwie liegen. Und ich dachte mir immer, Gott sei Dank, ich muss das machen und dies machen und jenes vorbereiten. Ich finde das Wahnsinn und ich habe da echt Respekt, dass du dich da praktisch, dass du da für dich selber gesorgt hast und da liegen geblieben bist. Also das.
Ja, ich hatte ja auch ein, ich meine, bei 3 Kindern, ich hatte ja auch ein großes Ziel vor mir.
Ja, ja, das genau. Ja, du musstest auch Kraft
genau
sparen, ja. Und wie ging es dann weiter?
Ja, und dann war die im Prinzip, wie war es denn dann? Also ich glaube, eine Woche vor Geburt oder 2 Wochen vor Geburt dachte ich, ich hätte einen Blasensprung. Bin dann sofort in die Klinik gefahren worden, also mit Sanka und so weiter. Und habe dann dort herausgefunden, dass es kein Blasensprung war, aber dann haben sie mich gleich da behalten, da war ich in der 31. Woche und dann haben sie mit mir die Lungenreifung gemacht. Es wird Cortison intramuskulär gespritzt, damit die Kinder als Frühchen auch schon selber arbeiten können, atmen können. Und das macht man eigentlich standardmäßig. Und dann haben sie mich aber nicht mehr gehen lassen. Und dann dachte ich, hey, ich will wieder heim, ich kann daheim auch liegen. Nee. Und dann sind irgendwie aufgrund des Cortisons meine Leberwerte so nach oben geschossen und dann haben sie gedacht, ich hätte eine Schwangerschaftsvergiftung. Dann waren wir kurz vorm Kaiserschnitt und haben gesagt, nein, ich alles. Also ich weiß noch, und dann das Tragische oder das Kuriose war eigentlich, dass mein Sohn genau 3 Tage vor meinen Drillingen Geburtstag hat. Das heißt, ich war schon in der Klinik damals, dann hatte seinen 2. Geburtstag und an diesem Freitag wollte der Oberarzt oder der halt das Sagen hatte, wollte meine Kinder auf die Welt bringen. Und dann habe ich gesagt, lieber guter Mann, Sie werden es sicher verstehen, aber ich will keine 4 Kinder, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Und mir geht's jetzt nicht so schlecht, wie sie, also, ja, aber jetzt sind alle frisch geduscht und jetzt sind alle, und dann habe ich gesagt, nee, es ist mir jetzt scheiße.
Wer ist frisch geduscht?
Also, das ganze Team ist frisch geduscht. Also, das erklären die einem immer so, dass Notkaiserschnitt mit Drillingen natürlich nicht die erwünschte Version ist, weil de facto sind am Ende 15 Leute da. Also, da ist eine Kinderkrankenschwester, ein Kinderarzt, eine Hebamme für jedes Kind da. Also mal drei, dann ist der Oberarzt, die Anästhesistin, ach, ich bringe die Leute jetzt alle nicht mehr zusammen, aber so am Ende sind es 15 Leute, die halt Gewehr bei Fuß stehen müssen. Ja. Ja, weil um jedes Kind kümmert sich ja ein Team. Und man weiß ja auch nie, was schief geht. Und ja gut, dann hast du, ja, alle sind frisch geduscht und heute könnte man doch. Und ich so, nee. Ja, und dann bin ich irgendwie noch über dieses Wochenende und es war so ein ganz heißer September und die haben mich in das heiße Zimmer und ich war auf alle Fälle... Ich habe gesagt, jetzt lassen Sie mich nicht mal in Ruhe brüten, habe ich dann so vor mich hingemosert. Ja, und dann war irgendwann in einer Nacht, da habe ich dann gemerkt, so hoppala, ich kann nicht mehr schlafen. Also immer, wenn ich in diese Tiefschlafatmung gegangen bin, bin ich mit einer Schnappatmung aufgewacht. Also ich war im totalen Sauerstoffdefizit, weil einfach meine Lunge nicht mehr den genug Platz hatte. Also der Bauch ist einfach dann täglich auch sichtbar gewachsen. Und dann habe ich gesagt, so... Jetzt kann ich auch nicht mehr. Also es war die Nacht von Sonntag auf Montag dann. Ja, habe dann meinen Mann angerufen und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt könnt ihr sie rausholen. Also und dann war es am Ende so, dass ich am Nachmittag des Montags um, was weiß ich, 15 Uhr, ich habe dann noch mal einmal geschlafen und dann habe ich eben einen Kaiserschnitt gehabt. Und dann, ja, sind sie dann am Montag auf die Welt gekommen. Also nicht an dem Freitag, sondern eben drei Tage später an dem Montag.
Genau. Ja, trotzdem sehr enges Geburtstag.
Ja, und die Phase, die war danach auch sehr schwer für mich, muss ich sagen. Also im Sinne von, ich habe die Kinder kurz im Kreißsaal gesehen, also in ihren Frühchenbetten. Ich meine, die waren 33. Woche. Mhm. Die waren total fit, aber mein Gott, die müssen sich erstmal umstellen. Ich meine, wer Frühchen hat oder hatte, der weiß, was ich jetzt meine. Die müssen erstmal lernen, wie man isst, wie man, also das ist eine Umstellung von parenteral und dann auf eben Muttermilch und haben alle Kontrollen und naja, wie das halt so ist. Und dann war, also wieder im Kreißsaal habe ich sie kurz gesehen und dann war die Neugeborenen-Intensivstation zwar auf dem gleichen Flur, aber ich konnte nicht liegend dorthin kommen. Und ich habe es 2 Tage lang nicht geschafft, aus meinem Bett rauszukommen, in den Rollstuhl zu kommen.
Wahnsinn.
Weil ich so, also muskulär so am Ende war, dass ich habe es nicht geschafft. Also Kreislauf, muskulär, alles. Ich hatte eine Gebärmutter, die war die Größe von einem Petsi-Ball wahrscheinlich. Oder heißen die Dinger so?
Ja, Petsi-Ball.
Also so groß war es natürlich nicht, aber es war einfach, und diese ganzen Rückbildungen, das waren Schmerzen. Und
ja, und du hast ja auch dich nicht bewegt viel.
Nee, ich habe ja vorher 2 Monate mich überhaupt nicht bewegt. Das heißt, meine Muskulatur war völlig darnieder. Und das war schon so eine Phase, wo ich halt, ja, dann habe ich halt 3 Bilder bekommen von meinen Kindern, 3 Fotos.
Was hast du, musst du noch sagen?
2 Jungs und ein Mädchen. Und das war schon während der Schwangerschaft so ein Punkt, wo ich sagte, puh, Gott sei Dank ist wenigstens ein Mädchen dabei. Dann habe ich so eine Mischung und wenn ich jetzt irgendwie 4 Jungs am Ende gehabt hätte, dann, boah, naja. Aber ich hätte auch die genommen. Dann hast du halt die Pumpe, ich meine Frühchen, da sollst du abpumpen, meine Muttermilch ist das Beste und so weiter.
Aber du hast deine Kinder nicht gesehen?
Nee, ich habe meine Kinder nicht gesehen. Ich hatte 3 Fotos vor mir, Wahnsinn, mit denen ich zum Pumpen angefangen habe. Und das war, also ich meine, alles, was du nicht ändern kannst, akzeptier's, weil alles andere bringt's ja nicht.
Aber wie hast du... Können die dich da nicht, also es ging nicht, die konnten dich nicht liegen dahin.
Die konnten mich nicht.
Und die Frühchen auch nicht zu dir.
Nein, es ging nicht. Nein, es ging beides nicht, in beide Richtungen nicht. Und es waren, Luftlinie waren es keine 10 Meter.
Wahnsinn. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was man da fühlt als Mutter.
Ich habe es akzeptiert. Es ist wirklich so. Also klar, dachte ich mir, es wäre mir jetzt anders lieber, aber wenn du es nicht ändern kannst.
Ja.
Und ich habe natürlich versucht, in diesen blöden Rollstuhl reinzukommen, aber es ging nicht. Und nach 2 Tagen bin ich endlich rein, dann bin ich in den Rollstuhl reingegangen. Ich meine, klar, dann, wie gesagt, an der Stelle werden viele Frühchenmütter sagen, ja, das ist beschissen, du siehst dein Kind in einem Kasten vor dir liegen. Und das Schöne ist, mittlerweile gibt's ja das Kangarooing, das heißt, dass man die dann Haut-Haut-Kontakt, und dann gab's aber in dem Krankenhaus nur Besuchszeiten, und dann war ich an die Besuchszeiten geregelt, und ich wollte Naja, das war eigentlich das wesentlich schlimmere Erlebnis und das werde ich immer. Also ich habe es mittlerweile über die Methoden, die ich jetzt mir aufgrund meiner neuen beruflichen Tätigkeit auch angeeignet habe, anders verankert. Die Situation, ich hatte mit der Kinderkrankenschwester dort oder mit der Chefin dort ausgemacht, ich wollte ja alle drei stillen. Und um das zu üben, haben mir die Besuchszeiten nicht ausgereicht in der Station.
Ja, klar,
ja. Das heißt, ich hatte von der die Freigabe, dass ich auch außerhalb der Besuchszeiten rein darf. Stand da mit meinem, ich glaube, das war noch der Rollstuhl oder nicht zu Fuß, war ich nicht, aber es war vor dieser Tür und da war halt gerade irgendwo ein Notfall und da drin oder keine Ahnung. Und dann haben sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Eigentlich will ich es gar nicht mehr aussprechen, weil für mich existiert der Satz nicht mehr. Also ich kann ihn jetzt nur noch wiederholen, aber ich habe ihn in meinem Gehirn gelöscht. Ja, sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie mit Drillingen nicht immer ihre Kinder sehen können, wann sie wollen. Dass sie quasi nicht immer Zeit für ihre Kinder haben können.
Das ist unglaublich.
Es hat eine Kinderkrankenschwester da vor Ort. Auch, also das in dem Moment, ich meine, mit dem Hormoncocktail, den ich hatte,
Wahnsinn. Oh Gott.
Dachte ich echt, die rammt mir ein Speer ins Herz. Mittlerweile, also das war nicht mittlerweile, sondern auch schon 2 Wochen später, dachte ich mir, gut, die arme Frau, die hatte einfach einen Mordsstress und da waren irgendwie 3 Leute krank an dem Tag und jetzt kam ich als so hormondurchschwängerte Frau bei ihr und wollte irgendwie außerhalb der Besuchszeiten, wo sie eh irgendwie gerade rotiert sind, halt da rein. Und vor allem, wenn man ständig auf der Frühchenstation arbeitet, meine Kinder waren ja Peppelkinder, die liefen ja da drin nur nebenher. Mhm. Weil die halt so fit waren. Die waren halt nur klein, die mussten halt nur noch wachsen. Aber sonst waren die total fit. Naja, ja, und dann bin ich wieder zurück, habe natürlich geheult und wie ein Schlosshund und naja, hab's mittlerweile, wie gesagt, verarbeitet. Die sind ja jetzt schon 8 Jahre alt, also hatte genug Zeit. Aber das war so ein Satz, wo ich jeder Stationsschwester auf einer Frühchenstation mal irgendwie sagen würde, bitte, es könnt alles zu den Müttern sagen, aber nicht sowas. Nicht so von wegen, also sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie keine Zeit für ihre Kinder haben. Also, oder vielleicht ein bisschen sensibler umgehen mit den Leuten, also, die ja nicht täglich
Ich kann mich da so gut erinnern an das meinen Krankenhausaufenthalt. Ich habe auch was Ähnliches. Also nicht so schlimm, aber ich weiß noch.
Du dann beschlossen hast, die nächsten 2 werden Hausgeburten,
ja.
Oder?
Das ist eine andere Geschichte, war ein anders. Ich kann es auf jeden Fall sehr gut verstehen, wie man sich da fühlt.
Ja, genau. Ja, und dann sind sie gewachsen, dann sind sie von einer Klinik in die andere gekommen, weil sie waren zu gut für diese und dann sind sie auf die Kinderstation von einer anderen Klinik gekommen. Der Transport war auch wieder Hölle, wenn du deine 3 kleinen Putzis, die eigentlich in der Größe noch im Bauch drin sind, mit einem Sanker 10 Kilometer durch München fahren lässt, dann stirbst du auch irgendwie 1000 Tode gefühlt. Also jede Schwelle willst du nicht mitgehen oder jeder Rumpler. Naja, und dann haben wir sie nach 4 Wochen heimbekommen. Und dann ging eigentlich, also das war dann so, ja, aber dann ging so die, ich hatte da eine ganz, ganz nette Krankenschwester in dem anderen Dings, wo ich dann auch mir gezeigt habe, wie man eben Drillinge in die Flasche gibt, ohne, also ich meine, ich habe gepumpt und das kam in die Flasche rein. Mhm. Und die 2 Jungs, die konnte ich auch stillen, aber habe ich dann nach 2 Monaten dann auch wieder aufgegeben, weil das dritte Kind hat immer nur geschrien in der Zeit und ich bewundere alle Drillingsmamas, die, ich meine, die gibt's ja auch, die alle Kinder stillen und sie hintereinander stillen und ich hatte da nicht die Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde heute auch viele Dinge anders machen, die ich so, aber es muss, so wie es damals gelaufen ist, also ist es auch okay gewesen, aber es war halt schon sehr durchgetaktet alles und wir haben dann im Prinzip im Schichtsystem gearbeitet. Ich habe gepumpt wie eine Blöde, also 4-mal am Tag. Ich hatte, wie viel habe ich am Ende? Ja, ich habe am Ende, habe ich dann so in der Hochphase, habe ich 3 Liter Milch am Tag gegeben. Ja, ich pro Kind 1 Liter halt. Ich meine, das gibt eine Normalmama auch. Für 1 Liter pro Kind ist so Pi mal Daumen, das was, ich meine, dadurch, dass ich es halt abgepumpt habe,
siehst du
es halt ich habe dann auch gepumpt, wenn wir Besuch hatten, ich habe mich dann halt einfach nur umgedreht, aber das war mir dann alles, also die Berührung, ich meine, es ist wie wenn du stillst, und dann hast du halt die Pumpe dran, also naja, aber da gibt's ja unterschiedliche Sichtweisen, kann ja jeder Gott sei Dank so machen, wie er meint und wie er sich auch wohlfühlt. Ja, und in der Zeit sind wir dann eben, das Haus ist fertig geworden schon langsam, mein Mann hat sich 4 Monate Elternzeit genommen, was aber auch notwendig war, weil wir eben vom Hausbau und eben Schichtsystem und der Große kam noch dazu und ich, ja,
Was heißt denn Schichtsystem?
Schichtsystem.
Jetzt nimm uns doch mal mit in so eine Nacht. Ich stelle es mir jetzt so vor, ich meine, meiner schläft ja teilweise, meiner ist jetzt 9 Monate, der wacht immer noch 5-mal teilweise auf, teilweise nur 2-mal. Wie ist es mit Drillingen? Und da hast du ja noch einen anderen gehabt, ja? Der war auch noch da. Wie war das?
Ja, also so eine klassische Nacht. Ich setze mich jetzt mal in die Lage, da waren wir schon ins neue Haus eingezogen. Die Kinder waren ungefähr 3-4 Monate alt. Ja, sowas wie Januar. Der Sebastian, der ist immer ist er jetzt damals schon um nur 8 ins Bett gegangen oder früher? Ich glaube so 8, 8:30. Und mein Mann ist quasi mit dem Großen ins Bett gegangen und konnte dann bis 3 schlafen. Und ich habe die Kinder quasi den Abend über versorgt und bis 3 versorgt. Und wenn ich Glück hatte, konnte ich mal eine Stunde schlafen. Wir hatten ja versucht, also wir haben sie nicht getaktet. Also es gibt ja Leute, also takten heißt quasi, dass du, wenn der eine Hunger hat, du die anderen 2 aufweckst und sie dann auch mitfütterst.
Ah, okay.
Wir wollten aber, dass sie durchschlafen. Das heißt, wenn die nicht natürlich Hunger haben, sie zu wecken, die anderen ist ja irgendwie blöd. Das heißt, wir haben dann im Prinzip auf jeden gewartet, wenn er halt irgendwie Hunger hatte. Und lebensrettend in der Situation war damals, das habe ich in meinem, ich hatte so einen Mehrlingsvorbereitungskurs, also da waren vor allem Zwillingsmamas drin, das war ein Weidenkorb, der von der Decke hing, also so ein Stubenwagen-Oberteil, also ein Weidenkorb, ein großer, der wie so eine Schaukel von der Decke hing. Und da, also ich habe die Kinder auch alle gepuckt.
Ja.
Und hab den dann quasi, der gerade wieder einschlafen musste, und in der anderen Hand hast du noch einen anderen in diesen Weidenkorb gelegt, und dann konntest du dann halt schubsen und der andere schlief wieder ein, und dann hast du, also es war halt wie an der Kinderkrankenstation halt, wo du halt Nachtschwester bist. Ja, und dann, wie gesagt, wenn du Glück hattest, wir haben dann auch abgesagt, also wir hatten als wir ins Haus eingezogen sind, dachten wir, ja, wir haben ja Kinderzimmer und bringen die Kinder dann irgendwie abends hoch, und irgendwann, also nach der zweiten Nacht, haben wir gesagt, nee, wir bringen die Kinder nicht mehr hoch. Drei kleine Kinder irgendwie in den ersten Stock zu befördern, nur dass sie dann dort schlafen, bringt ja nichts. Also sprich, sie sind einfach in ihren Stubenwägen oder was auch immer, also in diesen Betten unten im Wohnzimmer gewesen. Es war so ein großer Laufstall, wo die gelegen sind, oder noch 2 Laufställe, als sie größer geworden sind, mit einer gescheiten Matratze drin. Und da sind sie halt Tag und Nacht gewesen. Und ich weiß noch, ich dachte, ich bin auf den Mond gezogen, als wir umgezogen sind. Der Garten war ein einziges, wie halt so ist, wenn man neu baut, ein einziges Kiesfeld hier in München. Und ich habe nur meine 3 Kinder den ganzen Tag gehabt und habe aus dem Fenster rausgeschaut und habe diese Mondlandschaft gesehen. Aber jetzt bin ich abgewichen von der Nacht. Also de facto war es dann so, ich habe bis 3 halt versucht, auch irgendwie zu schlafen.
Ja.
Und um 3 habe ich dann anfangs meinen Mann geweckt und habe gesagt, so, jetzt muss ich schlafen. Beziehungsweise wir haben dann quasi so blinde Übergabe gemacht. Ich habe ihm noch die Zeiten aufgeschrieben, wann wer jeder getrunken hat. Und er hat dann im Prinzip an den Zeiten gesehen, dass wenn einer dann jetzt wach wird, ob er Hunger hat, also sprich, wenn das jetzt irgendwie schon 5 Stunden her ist, dass er das letzte Mal getrunken hat, sieht er auf seinem Zettel, oder ob er nur irgendwie einen falschen Pups an der falschen Stelle hat. Also sprich, ob er ihn einfach nur beruhigen soll oder ihn füttern soll. Das hat er dann quasi in so einer Art Übergabeprotokoll, das aber nicht verbal war, sondern eben mit einem Zettel, weil die Phase, bis ich den letzten gefüttert hatte und ich dann ins Bett ging und der erste dann wieder zum Schreien anfing, die war ja quasi, da musste ich ihn ja noch nicht wecken. Ja, also klar, sprich, die Kinder haben ihn dann geweckt.
Ah, verstehe.
Die Kinder haben dann, da waren dann die Tür auf, ich habe bei ihm die Tür aufgemacht und die Kinder haben ihn dann geweckt und dann ging er runter. Und dann, ja, wir hatten immer unsere 3 Fläschchen, wenn wir da hast halt eine Mehrfachstecker dran, wo du alle 3 auf einmal einschaltest und so. Also das sind so die kleinen Dinge, also dass du dich natürlich viel besser. Und ich weiß noch, wir haben ja stand ganz viel Besuch bekommen, weil jeder wollte Drillinge sehen. Das war ja irgendwie schon was Besonderes. Und immer wenn Besuch da war, hatte jeder Besucher grundsätzlich ein Kind auf dem Schoß.
Ja, ja.
Und grundsätzlich hat jeder Besucher seinen Kuchen selber mitgenommen und sein Zeug auch wieder in die Spülmaschine eingeräumt, bevor er gegangen ist. Weil wir ja eben einfach gar nicht wussten, wo wir sonst unsere Hände, also ich meine, das sind 600 Windeln im Monat gewesen. Du bist den ganzen Tag nur am Wickeln und Füttern und
Wahnsinn,
ja, Bäuerchen machen.
Ja, ich weiß auch noch, einmal war ich da.
Siehst du, du warst auch eine von den Neugierigen.
Ja, total. Und ich habe dann deinem Ältesten ein Buch vorgelesen, soweit das dann ging. Und danach bin ich mit einer Migräneattacke wieder nach Hause gefahren. Naja, ich war damals noch, ich war schwanger da. Und es war schon viel für mich. Die waren ja da ein bisschen älter. Die haben schon dann gekrabbelt und sind aufgestanden. Das war diese schöne Phase. Und haben es dauernd irgendwo, dauernd hat es einen zerlegt irgendwo. Und es war ein Mordsgeschrei. Ich meine, so wie es halt ist. Und damals war ich noch wirklich so, ja, nur ich selbst und mein Mann. Ich schwanger, wusste überhaupt noch nicht, was auf mich zukam. Und dann diese vier Kinder. Das war schon krass, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dich so bewundert. Es ist weil du immer so gestrahlt hast auch.
Ja, ich war auch total entspannt, weil und das war auch das Beste, was mir passieren konnte, weil ich war mit einem Kind, ich war viel zu übervorsichtig und viel zu, ich hätte den wahrscheinlich wie so eine Helikoptermama völlig überversorgt. Und war total unentspannt als Erstlingsmama. Total. Also, und mit den dreien, ich meine, du kannst dich halt nicht in zwei Teile teilen. Und wenn dann einer mal umfällt, also und damals habe ich eben auch schon gemerkt, dass ich mache sowas Ähnliches wie Reiki jetzt mittlerweile, unter dem kann sich zumindest jeder mal was vorstellen, dass das was ist, was so gegen die kleinen Verletzungen und kleinen Beulen, die ja ständig passiert sind. Und ich meine, die zwei Jungs, die waren echt so, die haben sich ständig wehgetan. Die Tochter war ein bisschen vorsichtiger. Aber dass du dann merkst, so, okay, Hand auflegen hilft also doch. Und das kann ich auch an der Stelle nur an jede Mutter weitergeben. Also die Mutter-Kind-Energie, die da fließt, die ist gigantisch gut. Also das ist...
Ja, kann ich selber auch bestätigen. Die Hand drauf und...
Genau. Und ein paar gute Gedanken dazu und schon
und Ruhe genau. Und Kuscheln hilft immer am besten.
An dieser Stelle haben wir das Interview geteilt. Einfach aus Zeitgründen. Birgit hat so viel zu erzählen. Wir möchten sie nicht nur über ihre Kinder und das Thema Schwangerschaft, Geburt, Leben mit Kindern und so befragen, sondern wir wollten auch wissen, wie sie praktisch jetzt lebt, welche Tipps sie noch hat als Mutter für Mütter, wie sie zur Energiearbeit und zum Paarcoaching gekommen ist, wie das sogenannte Nestmodell mit ihrem Ex-Mann funktioniert. Und darum haben wir das Interview geteilt und ihr könnt weiterhören, wenn wir nächste Woche die Episode online stellen. Natürlich bekommt ihr Bescheid und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann, deine Olivia von Glück trotz Kind.